Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Mit der historischen Verantwortung ist das ja so eine Sache. In der jungen Bundesrepublik zum Beispiel, da wollten viele möglichst rasch einen Schlussstrich ziehen unter die NS-Zeit. Und auch der Widerstand gegen das NS-Regime, das war umstritten. Klar, es hat ja schließlich allen vor Augen geführt, dass andere sich der Verantwortung gestellt haben, während die meisten begeistert den Arm gehoben haben oder zumindest mitgelaufen sind. Klaus von Stauffenberg zum Beispiel, das zeigen Umfragen von damals, der wurde von einem Drittel ungefähr als Held betrachtet, von einem anderen Drittel als Verräter und ein weiteres Drittel kannte seinen Namen gar nicht, diesen Mann, der am 20. Juli 1944 versucht hatte, Hitler zu töten. Sophie von Bechtolzheim, die ist Enkeltochter von Klaus Stauffenberg und sie hat vor ein paar Jahren ein sehr erfolgreiches Buch darüber geschrieben, Stauffenberg, mein Großvater war kein Attentäter, hieß das, und jetzt hat sie ein neues Buch geschrieben, Stauffenberg Folgen, 12 Begegnungen mit der Geschichte. Guten Tag, Frau Bechtolzheim.
Guten Tag, hallo aus Oberbayern.
Verantwortung, historische Verantwortung kann sehr, sehr belasten. Sie zitieren in Ihrem Buch Ihre Großmutter, also die Ehefrau von Klaus Stauffenberg, und die sagt über ihn, es sei vielleicht besser gewesen, dass er diesen 20. Juli nicht überleben musste. Wie meint die das?
Wir haben das so verstanden, dass es ja eine große Belastung gewesen wäre, auch dieses Leid, was er ja auch ausgelöst hat bei anderen Menschen, das verursacht zu haben. Und man wird ja auch nicht Offizier, um irgendwann mal einen Sprengsatz heimlich unter einem Tisch zu deponieren. Das gehört eigentlich nicht zu der Aufgabe eines Menschen, der sich in den Dienst des Staates stellen will. Und dieses große Dilemma, ich glaube, das hat sie damit gemeint.
Auch zu wissen, dass sehr, sehr wahrscheinlich andere Menschen sterben werden, die gar nicht gemeint sind.
Ja, das zum einen, dann natürlich auch das Leid, was über viele Familien gebracht wurde, dann Angehörige ja involviert waren in den Widerstand. Dann aber hat meine Großmutter damit auch gemeint, dass man ja auch nicht wusste, wenn der 20. Juli gelungen wäre, ob nicht vielleicht ein Bürgerkrieg entstanden wäre zum Beispiel. Und dazu kommt ja noch, dass wenn der Mensch, der die Bombe deponiert, das überlebt, dann wäre immer so auch der Geruch des auch vielleicht auch feigen Verräters auf ihm gelastet. Also so das ganze Paket, letzten Endes natürlich auch der Schuld, die die Menschen auf sich laden, wenn sie so eine Entscheidung fällen und wenn sie so eine Tat vollbringen. Also ich glaube, meine Großmutter meinte das Gesamtpaket.
Es ist ein Riesenpaket, das ist ein Rucksack und dieses Bild des Rucksacks, der Geschichte, der familiären Geschichte auch, das ist ein Bild, das sich durch ihr neues Buch durchzieht, Stauffenberg Folgen. Was ist das für eine Idee des Rucksacks, was für eine Idee steckt hinter diesem Buch?
Ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee dieses Bildes hatte, des Rucksacks, aber das Bild ist das, und das haben auch meine Gesprächspartner sofort verstanden, dass wir alle unsere Geschichte erben, und zwar die große allgemeine Geschichte, aber eben auch das, was in den Familien passiert ist. Das vereint uns, wenn man so will, in der ganzen Menschheit. Wir fallen nicht aus dem luftleeren Raum in unser Leben hinein, sondern wir sind immer in einer Kette, ob wir das wollen oder nicht. Und die Hypothese war, dass die Menschen das auch sehr beschäftigt, was ihre Vorfahren getan und unterlassen haben. Und dass das, was erlitten wurde oder auch was verantwortet und verschuldet wurde, dass es auch immer wieder so nach oben sich von sich aus spült und dass es Menschen auch auf unterschiedliche Weise wahrnehmen. Also das war so dieses Bild, und dieses Bild des Rucksacks hat auch sofort die Gespräche wunderbar eröffnet. Ich musste gar nicht mehr so viel nachfragen, sondern
Sie sagen jetzt ja gerade schon diese Gespräche, die Sie geführt haben, denn das ist ja der Clou. Sie haben in diesem Buch 12 Gespräche versammelt, 12 Menschen, 12 Begegnungen von Menschen, die sich bei Ihnen aufgrund des ersten Buches wiederum gemeldet haben. Das ist jetzt total schwierig, da irgendwie so eins rauszupicken, aber wenn Sie exemplarisch mal eins dieser Leben nehmen, das Ihnen besonders im Geist geblieben ist?
Also es ist tatsächlich für mich unmöglich, das zu priorisieren, weil mir sind auch die Menschen wahnsinnig nah geworden und sind es auch nach wie vor. Ich stehe mit den meisten oder echt mit allen in engem Kontakt nach wie vor, und deswegen kann ich das ganz schwer priorisieren. Auch die Geschichte von Frau Joost. Frau Joost ist die Tochter von Heinrich Berger. Heinrich Berger ist der Stenograf, der am 20. Juli 1944 durch den Sprengsatz meines Großvaters ums Leben kam. Dieses Beispiel greife ich jetzt raus, aber es gibt dann zum Beispiel auch 2 Personen, die mich nach einer Lesung angesprochen haben. Zum Beispiel Marco Heinzel, der in der DDR aufgewachsen ist, der sein Leben, er hat dann Dienst bei der Bundeswehr getan, der hat die Wende ja als Schüler miterlebt, der zum Beispiel hatte mich angesprochen, weil er gesagt hat, er hat sich sehr mit Stauffenberg beschäftigt, mit dem Widerstand beschäftigt, weil er natürlich auch in einem totalitären System aufgewachsen ist. Also ich könnte zu jedem einzelnen meiner Gesprächspartner könnte
es sind,
ich jetzt
es sind auch wirklich reden. 12 ganz, ganz tolle Lebensgeschichten und spannende, faszinierende Lebensgeschichten. Sie erzählen von den Nachkommen von Tätern, von den Nachkommen von Opfern und von Menschen, die da irgendwie hineingeraten sind und mitgerissen worden sind. Die Frau Joost haben Sie gerade schon erwähnt und das ist wirklich bemerkenswert, die stellen Sie auch gleich an den Anfang. Und Sie sind da ja doch ziemlich nervös vor diesem Treffen, ne? Ihr Großvater ist verantwortlich für den Tod des Vaters von Frau Joost. Wie sind Sie einander begegnet?
Also die Begegnung war dank der wirklich so unkomplizierten Art von Frau Joost, war ich dann nicht mehr nervös, aber natürlich war das eine aufregende Situation. Sie hat mir das so wahnsinnig leicht gemacht, weil ich hatte Kontakt zu ihr aufgenommen durch die Anregung von anderen Menschen und sie hat in der kürzestmöglichen Zeit geantwortet und das war von Anfang an so freundlich und so liebenswürdig. Schon die ersten E-Mails und Telefonate waren so herzlich, dass ich, als ich sie dann getroffen habe, musste ich nicht mehr aufgeregt sein. Und es waren sehr intensive 2 Tage, die vor allen Dingen so besonders geendet haben, weil ich habe mich dann verabschiedet bei ihr aus ihrer Wohnung. Und dann hat sie eben tatsächlich dieses Wort Versöhnung gesagt. Und das war so eine so besondere Situation, dass ich mich auch gar nicht an den Satz erinnern kann. Und ich wollte aber auch nicht nachfragen, in welchen Satz sie denn jetzt gebettet hat. Sondern ich habe nur dieses Wort Versöhnung gehört und dachte mir nur, wow. Also,
die hätte ja auch sagen können, ihr Großvater hat meinen Vater ermordet. Das tut sie ganz ausdrücklich nicht.
Ja, nein, das tut sie nicht. Das hatte sie mir aber schon in der ersten E-Mail geschrieben, dass sie das nicht so empfindet, sondern auch ihre Mutter hätte es empfunden, als sei ihr Vater eben gefallen und der Umsturzversuch vom 20. Juli sei wichtig gewesen. Und ihr Vater war einfach an dem Tag, auch das erste Mal im Übrigen in der Wolfschanze, es war sein erster Diensttag, war halt einfach unglücklicherweise dort und sagt, ich bin doch da gar nicht außergewöhnlich. So viele Väter, so viele Ehemänner sind gestorben. Und so sieht sie das. Und so hat das wohl auch ihre Mutter gesehen. Und das hat natürlich es mir extrem erleichtert, zu wissen, dass sie nicht mein Großvater als Mörder ihres Vaters sieht.
Die Nachkommen von Tätern, die Nachkommen von Opfern kommen bei Ihnen zu Wort. Warum ist es so wichtig, dass die verschiedensten Menschen so gemeinsam quasi ihre Rucksäcke mal auspacken und sich gegenseitig zeigen, was da drin ist?
Ja, ich glaube einfach, dass uns das alle, wenn Sie so wollen, vereint, dass wir uns darum kümmern sollten, woher wir kommen. Und es wird ja auch als große Last empfunden, wenn man es nicht weiß. Ich schildere ja auch zum Beispiel die Geschichte einer Frau, die wahnsinnig darunter leidet, dass sie überhaupt nicht weiß, was ihre Eltern gedacht haben, woher ihre Eltern kommen, was die Geschichte ihrer Großeltern ist. Ihre Eltern können allein vom Alter her gar nicht, Anführungszeichen, Täter sein. Aber nachdem die so gar nichts erzählt haben, geht sie davon aus, dass sich hinter der Familiengeschichte eine Tätergeschichte verbirgt. Und es empfindet sie als so wahnsinnig große Last, dass ich nur gesehen habe, es ist entlastend, auch wenn es schmerzlich ist, zu wissen, was die Vorfahren getan haben, aber eben auch, was sie erlitten haben. Also es ist einfach wichtig und es war ja dann auch ganz interessant, dass manche zum Beispiel aus der sogenannten Enkelgeneration Verhaltensweisen haben, von denen sie gar nicht wissen, woher die kommen und erst wenn die vom Schicksal ihrer Großeltern wissen, können sie das einordnen. Also zum Beispiel Frau Fleisch, die berichtet, dass sie als kleines Kind immer ein Täschchen auf ihrem Nachtkasten hatte mit einem Apfel, dem Kinderausweis und dem Lieblingskuscheltier oder so, um eine schnelle Flucht zu ermöglichen. Und sie stammt eben ein Teil ihrer Familie waren Juden, die sozusagen alles erlitten haben, was die Nazis den Juden haben antun wollen und können. Also, und das haben mir auch ganz viele Leute berichtet, auch die jetzt nicht in dem Buch zur Sprache kommen, dass diese Dinge eben immer wieder so nach oben schwappen. Und insofern ist es, glaube ich, auch wichtig zuzuhören. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sich vielleicht auch in den einzelnen Geschichten wiederfinden.
Frau Bechtolsheim, eine Ihrer Gesprächspartnerinnen, die beschreibt Ihnen auch in ganz großer Sorge, dass viele Deutsche aus den 12 Jahren dieser absoluten Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus nichts gelernt hätten. Das sei ihr unbegreiflich, sagt sie. Und das zieht sich durchs Buch, oder? Hatte ich den Eindruck, diese Sorge um die Gegenwart?
Ja, eigentlich haben das alle Gesprächspartner gesagt. Also auch die Gespräche mit den Herren, die so Jahrgang 26 bis Jahrgang 32 sind. Es war mit ein Grund der Veröffentlichung ihrer Geschichte zuzustimmen, dass sie gesagt haben, das ist für sie wirklich so wichtig zu zeigen, auch wie sie selbst diesen auch gruppendynamischen Effekten erlegen sind. Ja? Wie es den Nazis gelungen ist, eine ganze Generation so für sich zu begeistern und zu vereinnahmen. Und sie wollten einfach durch die Beschäftigung mit ihrer eigenen Geschichte einfach auch klar machen, wie das passieren kann, so als Kind seiner Zeit einer Ideologie und vor allen Dingen eben so einem Verführer zu verfallen. Und das hat die wirklich angetrieben und zwar eigentlich ganz oft begleitet mit dem Satz, das darf einfach nicht nochmal passieren. Und keiner von denen, kein einziger meiner Gesprächspartner hat sich, wie soll ich sagen, als Opfer gesehen. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Also keiner hat versucht, es zu relativieren oder zu sagen, ich erzähle Ihnen jetzt hier eine Opfergeschichte und ich armer schwarzer Kater oder so, sondern sie waren wahnsinnig ehrlich und schonungslos und haben einfach Einblick gewährt, erstens mal chronologisch ihre Geschichte zu erzählen, aber eben auch ihre Wahrnehmung und ihre Deutungen und auch ihre eigenen Lehren, die sie dann sehr schmerzlich ja zum Teil über Jahrzehnte ziehen mussten.
Das klingt völlig anders als die Forderung, die wir heute immer wieder hören, nach einem Schlussstrich, der gezogen werden müsse. Was sagen Sie denn der Vogelschiss-Fraktion, aus deren Herzen ja die Forderung nach einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad kommt? Was sagen Sie denen?
Ja, Sie sollen bitte mein Buch lesen, weil das ist einfach nicht das, was real ist. Ja, es ist einfach nicht realistisch, es ist nicht Realität. Und selbst wenn eine Generation es schafft, das große Tuch des Schweigens drüber zu decken, dann ist es umso schmerzlicher, umso belastender und umso schädlicher für die nächste Generation. Also man tut sich da überhaupt gar keinen Gefallen. Und man verwehrt ja sozusagen, den nächsten Generationen Lehren daraus zu ziehen. Es ist ja fast mutwillig. Also ich finde diesen Satz echt skandalös.
Und was sagen Sie denen, die als Querdenker auf die Straße gehen und sich mit einem ähnlich problematischen Geschichtsbewusstsein für Nachfolger von Widerstandskämpfern der NS-Zeit halten?
Ja, das ist natürlich extrem traurig. Uns ist natürlich auch geschichtsvergessen. Denn ich meine, wenn ich meinen Hund pfeife, er soll ins Haus kommen endlich und er verweigert sich, dann leistet er auch Widerstand. Und deswegen gebührt dem Hund jetzt auch noch nicht unbedingt einen Platz im Geschichtsbuch. Also wenn sich einer in der Querdenker-Demonstration als Widerständler fühlt, dann kann man sagen, gut, er leistet Widerstand. Aber das ist ja nicht das Entscheidende. Nicht jeder, der gegen irgendwas ist, gebührt ja Anerkennung, sondern die Frage ist ja, für was tritt er eigentlich ein? Und diesen ganzen Querdenker-Demonstrationen mangelte es meiner Ansicht nach immer nach einem echt praktikablen Weg aus der Krise. Das fand ich, also dagegen sein, Anführungszeichen, kann ja jeder. Beziehungsweise heutzutage kann dagegen sein jeder. Damals war ein Dagegensein damit verbunden, Kopf und Kragen zu riskieren. Und zwar nicht nur zu riskieren, sondern in den meisten Fällen eben auch zu verlieren. Also das gehört alles in diesen Widerstandsbegriff hinein. Also wogegen ist man? Wofür ist man? Was riskiert man? Und ist das, wofür die Leute sich in ihrem Widerstand einsetzen, etwas, was Anerkennung und Nachahmung und Vorbildcharakter verdient?
Wenn heute von Schlussstrich geredet wird oder von einem angeblichen Schuldkult, als den dann das Gedenken verunglimpft wird, dann habe ich den Eindruck, auch diese Leute sollten vielleicht mal ihr Buch lesen, weil ja durch dieses gegenseitig miteinander diese Rucksäcke auspacken, diese metaphorischen, eigentlich das Gegenteil von Schuldzuweisungen entsteht, oder? Ist das so das Bemühen, als Menschen zueinander zu finden, egal wie unterschiedlich und katastrophal wir miteinander verwoben sind?
Ich finde immer, wenn jemand schlechtes Gewissen hat und sich schämt und Schuldgefühle hat, dann sollte man das erstmal ernst nehmen. In diesen Gesprächen ging es nie darum, Schuld zuzuweisen, sondern also im Grunde ging es ums Zuhören. Ich wollte die Geschichten, die mir die Menschen erzählen, wiedergeben, weil ich sie in allen Facetten ernst nehme. Und ich glaube, wenn man die Bedürfnisse und die Anliegen des anderen sieht und sie wiedergibt, dann fällt es einem sowieso schwerer, dem anderen echten, tiefen Schaden zuzufügen. Natürlich sind wir nicht fehlerlos und wir fügen leider immer wieder anderen Menschen Schaden zu. Aber wenn man den anderen als Person, als Mensch wahrnimmt und ernst nimmt, dann ist da schon, glaube ich, ganz viel gewonnen. Also in dem Moment, wo es ideologisch wird, wird es schwierig, weil dann wird der Mensch einfach nur noch zu einem Funktionsträger und zu einem Objekt degradiert. Und das haben die Nazis geschafft und das hat in der DDR wurde das geschafft. Das schafft jede Ideologie. Und das sollten wir verhindern. Also man sollte den Menschen in seinem Recht auf Leben und in seinem Recht auf Anerkennung als Mensch ernst nehmen.
Und das versucht also dieses Buch von Sophie von Bechtolsheim. Stauffenberg Folgen, 12 Begegnungen mit der Geschichte. So heißt das Buch. Es kostet 20 Euro und ist bei Herder erschienen. Frau Bechtolsheim, vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederschauen.